Ein kluger Mensch scheint sich darin zu zeigen, dass er Wert und Nutzen für seine Person richtig abwägt. Nicht im Einzelnen zum Beispiel Gesundheit und Kraft, sondern im umfassenden Sinn. Mittel und Wege zum guten und glücklichen Leben. Aristoteles.
Für den antiken Menschen bedeutete Lebensglück und gutes Leben dasselbe. Nach Aristoteles ist die Ausrichtung auf ein gutes Leben das Ziel menschlichen Handelns. Aristoteles war der erste Philosoph, der sich der Frage nach dem guten und glücklichen Leben ausführlich widmete.
Gutes Leben ist ein alter Begriff, der gegenwärtig eine Renaissance erlebt. Je globaler und schneller, je technischer und abstrakter das moderne Leben wird, umso mehr wächst das Bedürfnis des Menschen, sein eigenes Leben gut und sinnvoll zu gestalten. Neben der Philosophie und der Theologie beschäftigt sich zunehmend auch die Psychologie mit der Frage, wie der Mensch gut leben kann. Der Psychologe Uwe Böschemeier:
Unter einem guten Leben verstehe ich zunächst einmal körperliche Gesundheit, sozial relativ gut abgesichert sein. Weiter, und da wird es für mich wichtiger, Leben so wie es kommt bejahen zu können. Oder anders formuliert, die Fähigkeit, das Beste aus dem konkreten Leben machen zu können, gegenwärtig leben zu können, liebes- und arbeitsfähig sein zu können, einen Zugang zur Spiritualität zu haben, also kurzum sinnvoll leben zu können.
Psychologen haben ihre Aufgabe lange Zeit vor allem darin gesehen, sich mit den Problemen des Menschen zu beschäftigen und den Störenfrieden der menschlichen Psyche den Kampf anzusagen. Die moderne Psychologie hat jedoch erkannt, mindestens so wichtig wie die Frage, wie Unglück entsteht, ist die Frage, wie Glück entsteht. Denn Glück, so weiß man, stellt sich nicht automatisch durch die Abwesenheit von Unglück ein.
Was macht den Menschen glücklich und das Leben zu einem guten Leben? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch die sogenannte positive Psychologie. Sie ist eine relativ neue Strömung innerhalb der Psychologie, die sich mit den guten und positiven Aspekten des menschlichen Lebens befasst. Positive Psychologie hat nichts mit dem sogenannten positiven Denken zu tun.
Die positive Psychologie befasst sich mit der großen Frage: Was macht unser Leben besser, gesünder, glücklicher, lebenswerter, zufriedener? Einige Schwerpunkte der positiven Psychologie sind etwa die Orientierung auf sogenannte menschliche Stärken, Tugenden und auch auf Ressourcen, also Hilfsquellen, die wir in unserem Leben erfahren. Etwa mitmenschliche Güte, Gelassenheit, Vertrauen, Verzeihen. Das sind Dinge, die sind eigentlich bislang ein wenig vernachlässigt worden.
Ann-Elisabeth Auhagen ist Sozialpsychologin und Dozentin an der Freien Universität Berlin. Sie hat einen Sammelband herausgegeben mit Beiträgen zu Themen der positiven Psychologie, die an deutschen Universitäten erforscht werden.
Wenn die positive Psychologie sich positive Psychologie genannt hat, dann heißt das zunächst mal nicht, dass andere Disziplinen der Psychologie irgendwie negativ zu betrachten sei. Und die positive Psychologie sieht sich schon als eine Art Ergänzung. Und zwar insofern, als diese Sichtweise sozusagen, die wertorientierte Sichtweise im Sinne, wir wollen tatsächlich auf das Gute hinaus, die gab es so explizit noch nicht in der Psychologie.
Der Begriff positive Psychologie wurde von dem amerikanischen Psychologen Martin Seligman geprägt. Er wurde damit zur Leitfigur einer Bewegung, deren Ziel es ist, einen Wandel in der Psychologie voranzutreiben. Weg von der ausschließlichen Beschäftigung damit, die schlimmsten Dinge im Leben zu reparieren, hin zur Entwicklung von Qualitäten und Eigenschaften, die das Leben angenehmer machen.
Wirklich neu ist diese Idee jedoch nicht. Die positive Psychologie mit ihrer ressourcenorientierten Sichtweise knüpft an die Ideen der humanistischen Psychologie an, die die Selbstverwirklichung des Menschen ganz in den Mittelpunkt stellt. Kritiker werfen der positiven Psychologie vor, sie schaue nur auf die positiven Aspekte des Lebens und blende die negativen aus. Für Ann-Elisabeth Auhagen ist es ein Irrtum anzunehmen,
dass die positive Psychologie sich nur mit dem Positiven befasst. Sie zielt auf das Positive. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch Dinge gibt, die wir als negativ erleben, die wirklich auch negativ in unser Leben kommen, wie etwa Ärger, Angst, Wut und Ähnliches. Die positive Psychologie schließt natürlich überhaupt nicht die Augen davor. Aber was sie dann versucht zu tun ist, nicht nur in diesem Unglück stehen zu bleiben oder in einer negativen Stimmung oder Haltung, sondern dafür vielleicht Angebote zu machen, dass man da herauskommt.
Die positive Psychologie wird von vielen für sinnvoll gehalten, weil sie helfe, Kräfte zu bündeln und wünschenswerte Qualitäten in den Vordergrund zu holen. Dabei werden Störungen und Probleme aber nicht ausgeblendet. Es gehe vielmehr um eine Balance zwischen Glück und Unglück.
Es ist wichtig für uns Menschen, uns auch unseren weniger glücklichen Gefühlen zu stellen. Aber es ist genauso wichtig, unsere Stärken zu kennen, die Oasen des Glücks zu sehen oder wiederzufinden, zu wissen, dass wir uns auch freuen können, uns selbst inspirieren können, dass wir zu hoffen vermögen, trotz aller Schwierigkeiten in uns und in der Welt.
Die Psychoanalytikerin Verena Kast plädiert seit langem dafür, den Blick mehr auf die gehobenen Emotionen zu richten, wozu sie auch die Freude, die Hoffnung oder die Inspiration zählt. Gerade in schwierigen Zeiten und Lebenssituationen hält sie es für wichtig, sich an schöne und freudige Momente im eigenen Leben zu erinnern.
Nach Martin Seligmann hängen Glück und Lebensfreude in hohem Maß von einer optimistischen Haltung gegenüber dem Leben ab. Psychologen wie Ursula Staudinger sind jedoch der Ansicht, man mache es sich zu einfach, wenn man meint, es genüge, immer nur auf das Positive zu schauen. Das Beispiel Optimismus zeige auch, dass nicht alles Positive automatisch gut ist.
Wenn beispielsweise der Optimismus zu stark sich entfernt von der Realität, wird er sehr dysfunktional und hilft dem Menschen in keinster Weise mehr. Es muss der Optimismus eher immer sozusagen den Kontakt zur Realität halten. Und man weiß umgekehrt, dass es sowas wie einen konstruktiven Pessimismus gibt, der bestimmten Personen je nach Persönlichkeitszusammensetzung viel mehr nutzen kann als dieser Optimismus. Also ein konstruktiver Pessimismus, der da heißt, auch wenn es schief geht, dann kann ich das und das noch machen. Denn letztlich besteht eine der Grundrealitäten menschlichen Seins in genau der Dialektik zwischen dem Positiven und dem Negativen. Und es wird auf Dauer nichts Gutes kommen, außer wir haben das Gute und das Negative, das Positive und das Negative, das sich in Spannung zueinander befindet.
Die positive Psychologie ist nicht nur ein Modetrend. Viele Psychologen sehen in ihr auch so etwas wie ein Zugpferd für eine Psychologie, die den ganzen Menschen in den Blick nimmt, mit allem, was das Leben positiv und bedeutungsvoll macht.
Wenn wir uns entwickeln mit unseren Stärken, mit unseren Tugenden, wenn wir etwa alle freundlicher werden, hilfreicher, gütiger, fröhlicher, glücklicher, das ist schon mal ganz super, besser miteinander umgehen. Aber das ist nicht alles. Räume können besser gestaltet werden, Krankenzimmer, es ist unglaublich viel denkbar. Oder auch im Berufsleben, da ist es überhaupt nicht notwendig, dass wir uns gegenseitig die Augen auskratzen, dass wir konkurrieren, dass wir das alles negativ sehen. Wir können auch uns dahingehend entwickeln, dass wir das gemeinsam tun. Es sind sehr, sehr viele Visionen denkbar. Aber die positive Psychologie ist auch nicht etwas, wo man jetzt sagen kann, jetzt kaufst du dir ein Buch und dann ist dein Leben geändert. Das kann überhaupt niemand sagen, denn es gibt immer nur eine Person, die das wirklich ändern kann, und das ist man selbst.
Aristoteles erkannte vor über 2000 Jahren, dass der Mensch vor allem glücklich sein will. Die Glücksforschung heute geht davon aus, dass der Wunsch nach Glück die eigentliche Triebfeder des Menschen ist. Was braucht der Mensch, um glücklich und zufrieden zu sein? Wie entsteht Glück? Mit diesen uralten Fragen beschäftigt sich zunehmend auch die moderne Psychologie.
Ein gutes Leben ist nicht einfach Glückssache. Es braucht Klugheit und ständiges Training, damit es gelingt. Glückspsychologen mahnen, nicht am falschen Ort nach dem Glück zu suchen. Denn der Mensch strebt gerne nach Geld, Macht, Schönheit und Erfolg, weil er erwartet, dass ihn das glücklich machen wird.
Peile keinen Erfolg an. Je mehr du es darauf anlegst und ihn zum Ziel erklärst, umso mehr wirst du ihn verfehlen. Denn Erfolg kann, wie Glück, nicht verfolgt werden. Er muss erfolgen als unbeabsichtigte Nebenwirkung, wenn sich ein Mensch einer Sache widmet, die größer ist als er selbst. Viktor Frankl.
Erfolg kann glücklich machen, ist aber kein Garant für ein gutes Leben. Ähnlich ist es mit dem Geld. Geld kann zwar glücklich machen, jedoch nur in begrenztem Maße. Wenn man sich etwas wünscht, wie Geld, Macht oder Erfolg, dann ist das für Glückspsychologen so etwas wie eine Prognose über einen Zustand in der Zukunft. Man stellt sich vor, dass man glücklich sein wird, wenn man dieses Ziel erreicht. Bei solchen emotionalen Vorhersagen kann man sich jedoch sehr irren, erklärt Ulrich Mees, Emotionspsychologe und Glücksforscher an der Universität Oldenburg.
Wir machen alle einen Kardinalfehler, würde ich fast sagen. Das heißt, wir überschätzen die Stärke und Dauer unserer Emotionen beim Eintreten bestimmter Ereignisse. Das gilt sowohl fürs Positive wie auch fürs Negative. Also im Positiven, man stellt sich vor, wenn ich 20% Gehaltserhöhung bekäme, dann würde es mir dauerhaft gut gehen. Und das ist eben nicht so. Aber auch umgekehrt, zum Beispiel bei Schülern, Schüler überschätzen die Stärke und Dauer ihrer negativen Emotionen wie Angst, Ärger, Enttäuschung, Trauer, Scham, wenn sie bei einer wichtigen Prüfung durchfallen würden. Wenn sie aber nun wirklich durchgefallen sind, stellt man fest, so schlimm ist das mit den Emotionen gar nicht, mit den negativen. Man ist durchaus in der Lage, sich das selbstverdienlich auch zu erklären. Man war nicht gut drauf, die Fragen waren nicht gerecht.
Der Zeitgeist erwartet von einem guten Leben Erfüllung und Erfolg. Ein gutes Leben hängt jedoch eher davon ab, was der Einzelne sich für Ziele gesteckt hat, welche Schlussfolgerungen er aus seinen Erfahrungen zieht und wie er diese bewertet. Eine Glücksformel oder Glücksrezepte gibt es nicht, so Ulrich Mees.
Aber die Zufriedenheit, das kann man schon etwas verbessern, diese Ausgangszufriedenheit, die Lebenszufriedenheit, indem man aufmerksam achtet auf die Dinge, die einem gefallen, dass man gegen die Gewöhnung angeht, dass man zum Beispiel sich neuen Reizen aussetzt, etwa durch Reisen, das kann auch in der Fantasie sein, dass man neue Blickwinkel auf das Leben richtet, dass man etwas tut. Aktivität macht glücklicher als Nichtstun. Und dass zum Beispiel auch der Körper eine große Rolle spielt, also Bewegung ist zum Beispiel etwas Wichtiges. Ein gutes Mittel, um Stimmung zu heben, ist Sport treiben. Und das, was wirklich nachhaltig glücklich macht, ob man in einer harmonischen Partnerschaft lebt oder nicht, das ist etwas ganz Entscheidendes. Also ob man jemanden lieben kann und wieder geliebt wird. Dass man eine sinnvolle Berufstätigkeit ausübt, die einem Spaß macht und die eine gewisse Autonomie auch gewährt. Und je autonomer man über sein Leben bestimmen kann, desto zufriedener ist man.
Emotionspsychologen bescheinigen dem Menschen eine außerordentliche Fähigkeit, auch unter äußerst widrigen Umständen Zufriedenheit zu entwickeln und neues Glück zu finden. Der amerikanische Psychologe und Glücksforscher Daniel Gilbert meint, Menschen könnten unter einer größeren Bandbreite von Umständen glücklich sein, als sie sich das vorstellen und von sich selbst erwarten.
Grundsätzlich handelt der Mensch, um positive Gefühle zu erleben. Er unternimmt bestimmte Dinge, um Spaß zu haben oder sich wohlzufühlen. Und wenn man mal etwas tun muss, was einem nicht gefällt, so Ulrich Mees.
Dann sollte man sich bemühen, und das wäre so ein kleiner Tipp für eine Verbesserung des Wohlbefindens, dass man sie auch gleich gerne tut. Auch wenn man mal abwaschen muss und es nicht gerne tut, wenn es doch getan werden muss, dann kann man es gleich gerne tun. Also das ist etwas anderes als positives Denken. Das ist sozusagen positives Handeln.
Wie erlebte Glücksmomente und Zufriedenheit zusammenhängen, das sei noch nicht geklärt, so Ulrich Mees. Auch wisse man noch nicht genau, was von den Glücksmomenten, die man erlebt hat, wirklich gespeichert und erinnert werde. Es scheint aber weniger auf die real erlebten Glücksmomente anzukommen, als auf die erinnerten.
Die moderne Psychologie hat erkannt, dass Glück und Freude für den Menschen wichtig sind. So empfiehlt die Psychoanalytikerin Verena Kast, sich gerade in schwierigen Zeiten an freudige Momente im eigenen Leben zu erinnern. Sie rät beispielsweise, die eigene Freudenbiografie zu rekonstruieren.
Die Freudenbiografie richtet ihren Blick auf die Fragestellung, wie habe ich Freude erlebt in meinem Leben? Wie habe ich sie abgewehrt? Wie wurde sie mir verwehrt? Und was ist aus der Freude im Laufe des Lebens geworden? Der Sinn liegt nicht nur darin, herauszufinden, was aus unserer Freude geworden ist, sondern auch darin, dass wir uns immer wieder mit vergangenen Freudensituationen, beispielsweise mit uns selber als freudigem Kind, identifizieren. Freude und Erinnerung haben viel miteinander zu tun.
Wohlbefinden und Zufriedenheit des Menschen hängen in hohem Maße davon ab, ob er das, was er tut, für sinnvoll und bedeutungsvoll hält.
Es geht in der Psychologie des Sinns zunächst einmal um die Frage, was Sinn denn überhaupt sei. Sinn ist das, was mir hier und jetzt das Wichtigste ist. Sinn ist das, was mich unbedingt und unmittelbar angeht. Sinn ist das, wofür ich leben will und wofür sich zu leben lohnt. Ich könnte auch sagen, Sinn ist das, wodurch ich mit mir eins werde.
Uwe Böschemeier ist Psychotherapeut und Leiter des Instituts für Existenzanalyse und Logotherapie in Lüneburg. In seiner Arbeit spielen Sinnfragen eine zentrale Rolle. Dass die Beschäftigung mit dem Sinn in der gesamten Psychologie nur eine relativ geringe Rolle spielt, hänge damit zusammen, so Böschemeier, dass Sinnerfahrungen etwas höchst Subjektives seien.
Ob jemand sein Leben sinnvoll empfindet, hängt davon ab, zunächst einmal, was er im Leben, das heißt in seiner Mitwelt, Umwelt, vorfindet. Also es macht schon einen Unterschied aus, ob ich Menschen in meiner Nähe habe, die mich mögen und die ich mag oder nicht. Weiter, es hängt ab, und das ist schon ganz schön wichtig, von der Offenheit den wechselnden Situationen meines Lebens gegenüber. Gucke ich miesepetrig hinein in die Situation oder bin ich so offen, dass ich sage, es könnte ja an diesem Tag und in dieser Situation auch etwas Vorteilhaftes liegen. Weiterhin, es hängt davon ab, wie sich ein Mensch, und das ist natürlich das Entscheidende, wie er sich selber wahrnimmt und wie er seine Umgebung wahrnimmt. Weiter von der Bereitschaft, Sinn überhaupt im Leben finden zu wollen.
Langjährige Erfahrungen mit Klienten hätten ihm gezeigt, dass in jedem Menschen ungeahnte Sinnkräfte schlummern. Er entwickelte eine Methode, die sogenannte Wertimagination, die Menschen helfen soll, mit ihren tiefsten Sinngefühlen und Sehnsüchten in Kontakt zu kommen.
Wertimaginationen sind bewusste Wanderungen in die unbewusste Welt, in der Werte verwurzelt sind, wie zum Beispiel die Liebe oder der Mut oder die Freiheit oder die Hoffnung. In diesem Bereich wandern wir, das heißt, unsere Klienten sitzen uns gegenüber und schließen die Augen. Wir haben Ziele, zu denen wir wandern. Beispielsweise wandern wir zum Ort der Versöhnung und auf dem Weg sind wir miteinander im Gespräch. Und wenn wir in die unbewusste Welt hineingehen, dann finden wir nicht nur Gestalten, sondern überhaupt Symbole, die stark genug sind, die Frustration, die wir im Leben haben, überwinden zu können.
So kann die Psychologie des Sinns eine Quelle tiefer Inspiration sein. Der eigene Lebenssinn lasse sich auf vielerlei Weise finden, auch mitten im Alltag, so Böschemeier.
Wenn ich sage, was ich meine, und wenn ich tue, was ich sage, wenn ich darüber hinaus mein Versagen so wenig wie möglich auf andere schiebe, bin ich bei mir und bei anderen und mitten im Leben und mitten in der Sinnerfahrung. Leid ist keine Barriere gegen Sinnerfahrung. Im Gegenteil, ein gestaltetes Leid kann zu tiefer Sinnerfahrung führen. Wer müde geworden ist in der Sinnerfahrung, der tut gut daran, sich an früheres, verinnerlichtes, gelungenes Leben zu erinnern. Dann wird nämlich das alte Sinngefühl geweckt und das Bedürfnis nach neuem, frischem Leben erwacht. Weiter, das ist nicht sehr beliebt, aber äußerst hilfreich, die Stille ist der Ort, an dem ein Mensch sich selber neu zu sehen beginnt, an dem sich uns die innere Welt erschließt. Die Stille ist der Ort, an dem unsere Seele aufatmet und uns neue Bilder von einem guten Leben zeigt.
Der Mensch ist immer mehr, als er von sich weiß. Er ist nicht, was er ein für allemal ist, sondern er ist Weg. Karl Jaspers.
Normalerweise befasst sich die Psychologie mit persönlichen Belangen und lebensgeschichtlichen Zusammenhängen. Eine Psychologie, die über das Persönliche hinaus, die auch nach dem Größeren schaut, nach dem, was alle Menschen miteinander verbindet, ist die spirituelle oder transpersonale Psychologie. Transpersonal bedeutet überpersönlich, die Ich-Grenzen überschreitend.
Wer bin ich, wohin gehe ich, wozu bin ich auf der Welt? Das sind eigentlich die Fragen, um die sich auch eine spirituelle Psychologie oder eine transpersonale Psychologie kümmert. Dass wir uns überlegen können, macht das, was wir in unserem Alltag von uns wissen, macht das sozusagen schon eine gültige Antwort aus? Oder aber gibt es Antworten, die darüber hinausgehen? Und die transpersonale Psychologie würde nun eben sagen, wir haben ein alltägliches Konzept von uns und wir haben eines, das darüber hinausgeht.
Wilfried Belschner ist emeritierter Psychologieprofessor an der Universität Oldenburg. Sein Schwerpunkt ist die Psychologie der Spiritualität. Die spirituelle oder transpersonale Psychologie ist ein recht junger Zweig der Psychologie. Sie versteht sich als Bindeglied zwischen der herkömmlichen Psychologie, den spirituellen Wegen und den uralten Weisheitslehren. Sie versucht, Spiritualität und Psychologie auf moderne, wissenschaftliche Weise zusammenzubringen.
Eine wesentliche Erfahrung dessen, was wir transpersonal oder spirituell oder einen veränderten Bewusstseinszustand nennen, das ist in der Regel die Erfahrung der Verbundenheit. Ich erlebe mich im Prinzip mit allem verbunden. Ich erlebe mich mit anderen Menschen auf das Intensivste verbunden. Ich erlebe mich mit der Natur auf das Intensivste verbunden. Und da ich mich eben mit allem so verbunden erlebe, kann ich nicht in meiner herkömmlichen egozentrischen Haltung bleiben.
Transpersonale Bewusstseinserfahrungen könnten tiefe Einsichten vermitteln und sehr heilsam sein, erklärt Wilfried Belschner. Er selber spricht inzwischen lieber, wie viele seiner Kollegen auch, von einer Psychologie des Bewusstseins. Denn letztlich gehe es um Bewusstseinserweiterung. Die Begriffe spirituelle oder transpersonale Psychologie verwendet er eher vorsichtig, weil man damit immer auch bestimmte spirituelle oder religiöse Traditionen verbinde, meint er.
Für westliche Menschen sei es häufig schwierig, innere Erfahrungen zu machen, in denen sich das Gefühl von Zeit und Raum verändert, beobachtet Belschner. Unsere westliche Kultur lege großen Wert auf ein rationales Wachbewusstsein und bewerte bewusstseinserweiternde innere Zustände oft als Abweichung. Ganz anders sei das beispielsweise in der indischen Kultur. Dort gelte es als normal, in veränderte Bewusstseinszustände zu kommen und diese auch im Alltag zu erfahren. Es gäbe jedoch auch in unserer westlichen Kultur eine Tradition mit veränderten Bewusstseinszuständen. Die Bibel beispielsweise sei eine wichtige Quelle. Im 2. Korintherbrief sagt Paulus zum Beispiel:
Ich kenne einen Menschen in Christo. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, so weiß ich es nicht. Oder er ist außer dem Leib gewesen, so weiß ich es auch nicht. Gott weiß es. War derselbe verzückt bis in den dritten Himmel und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann.
Solche Erfahrungen sind für einen Menschen, der sich im Alltagsbewusstsein befindet, außerordentlich seltsam oder nicht verständlich. Und wenn wir so einen Text lesen, dann ist er eigentlich nicht nachvollziehbar, sondern er ist unverständlich. Wenn man nun aber beispielsweise eine solche Praxis wie Meditation oder Yoga oder es gibt ja viele solcher Praktiken, wenn man die nun eben macht, dann stellt man fest, dass eine solche Erfahrung, dass die eigentlich ganz verständlich ist und ganz geläufig ist, nämlich, dass man in einen Zustand kommt, den man herkömmlicherweise gar nicht mehr beschreiben kann, sondern man kann sich nur an diese Erfahrung hinterher erinnern und kann sie versuchen zu beschreiben. Was bedeutet das für das alltägliche Leben? Menschen, die solche Erfahrungen machen, solche eindrücklichen Erfahrungen machen, werden das niemals in ihrem Leben vergessen. Und es wird eine Erfahrung sein, die durch diese Intensität ihr Leben wirklich umkrempeln kann, es wirklich auf eine neue Basis stellen.
Die Macht der guten und intensiven Gefühle kann lebensverändernd wirken. Tiefe innere Erfahrungen können einen Menschen aus seinem Innersten heraus verwandeln. Menschen, die regelmäßig meditieren, sind nachweislich offener, zugewandter und mitfühlender. Wenn man innerlich zur Ruhe kommt, das eigene Bewusstsein weiter wird und das Vertrauen größer, kann sich vieles zum Guten wandeln, so Wilfried Belschner.
Ich werde gelassener sein können. Ich werde vermutlich auch ruhiger sein können, weil ich nämlich dann nicht nur das Lebenskonzept habe, dass ich alles bewerkstelligen muss, dass ich alles tun muss, sondern ich werde mich auch eben stärker dem Fluss des Lebens anvertrauen können. Wir westlichen Menschen versuchen eben der Schöpfer unserer Biografie zu sein. Wir wollen darüber Kontrolle ausüben. Und die Umkehrung dazu würde jetzt heißen, ich schaue, wie mein Leben verläuft und was das Leben mir erzählen will. Sozusagen, welche Möglichkeiten sind in diesem Augenblick enthalten. Dass ich wirklich zu dem werde, der ich werden kann.